Radio 1. Die Profis.
Wer wissen will, wie die Erde aussehen könnte, wenn alle Klimakipppunkte überschritten worden sind, also wenn es jeden Tag so heiß ist wie gestern, ja, der sollte sich die Vergangenheit anschauen. Vor 150 Millionen Jahren war es auf unserem Planeten so durchschnittlich 10 bis 15 Grad wärmer als heute und es war ganzjährig warm wie im Treibhaus. Um mehr zu erfahren über das Klima damals, haben jetzt drei deutsche Unis die Zähne von Dinosauriern untersucht. Dabei war auch der Paläontologe Professor Dr. Thomas Tüttgen von der Uni Mainz. Guten Morgen, Herr Tüttgen.
Ja, guten Morgen.
150 Millionen Jahre alte, versteinerte Dinosaurierzähne. Was können die uns denn über das Klima damals verraten?
Einiges, denn wir Saurier, wie wir auch und viele andere Wirbeltiere, das meiste Leben auf unserer Erde, bis auf wenige Archaeen und Bakterien, brauchen Sauerstoff zum Atmen. Und zum Atmen deshalb, weil wir auch damit unsere Nahrung verstoffwechseln, quasi oxidieren. Und insofern kann sich auch Moleküle des Sauerstoffs von damals über quasi Nahrung zur Verstoffwechselung im Blut wiederfinden. Und aus dem bilden sich Knochen und Zähne, also unser Skelett und unsere Zähne. Und darin sind Teile dieser Sauerstoffmoleküle gespeichert. Und insofern können wir einen Blick in die Vergangenheit der Erde zurück uns richten, weil diese Sauerstoffisotope uns quasi in Klimainformationen über CO2-Gehalt der Atmosphäre liefern.
Also aus den Sauerstoffisotopen im versteinerten Zahnschmelz lassen sich Rückschlüsse ziehen auf die CO2-Konzentration auf der Erde vor 150 Millionen Jahren. Wow! Wie viel CO2 hatten wir denn damals?
Na, damals hatten wir ungefähr 1200 ppmv. Das ist die technische Beschreibung. Was heißt das? Das sind quasi Millionstel Anteile, also 1200 Millionstel Anteile waren damals CO2 und heute aktuell sind es 430. Also wir hatten dreimal so viel CO2 wie heute in der Atmosphäre.
Und vor 73 Millionen Jahren auch Zähne in dem Alter haben Sie untersucht, ne?
Richtig, zum Beispiel T-Rex und auch andere fleischfressende Dinosaurier. Und dort hatten wir dann eben 750 von diesen ppmv, also quasi dann ungefähr so knapp zweimal so viel, nicht ganz, 1,8 mal so viel wie heute.
Also ganz früher dreimal, bisschen früher vor 73 Millionen Jahren zweimal so viel wie heute. Der ja. CO2-Gehalt ist also zurückgegangen. Weiß man warum?
Das liegt mutmaßlich daran, weil als Menschen gab es ja damals noch nicht, wir drehen ja gerade an der Schraube nach oben. Das sind natürliche Prozesse. Das schwankt in diesem Rahmen und größeren Rahmen, im Rahmen der Erdgeschichte deutlich durch, was ist die Hauptquelle, der Vulkanismus der Erde. Also mehr oder weniger Vulkanismus bringt uns CO2 in die Atmosphäre aus dem Tiefen des Erdmantels, weil basaltisches Magma, also das Aufstück, geschmolzenes Gestein, enthält auch ein bisschen CO2-Gas, sehr wenig, aber in große Mengen aufsteigen durch plattentektonische Prozesse, dann oder große Vulkanereignisse, jetzt nicht so ein Ausbruch, das ist minimal. Aber wenn es eben großskalige sind, dann kann sich der CO2-Gehalt erhöhen oder durch Verwitterungsprozesse wird CO2 auch wieder über Zehntausender Jahreszeitskalen gebunden und dann wieder der Atmosphäre entzogen. Also es ist ein Wechselspiel zwischen Verwitterungsprozessen, die CO2 entziehen, quasi negativ auf die Bilanz fungieren und der Vulkanismus, der es in die Atmosphäre bringt.
Was sagt nun der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, den Sie jetzt gemessen haben, aus über das Klima damals?
Es war natürlich deutlich wärmer. Die Jahresdurchschnittstemperatur des gesamten Planeten ist heute ca. 15 Grad. Und damals waren es in beiden Phasen ungefähr 25 plus minus. Das kann man aus verschiedensten chemischen und auch anderen Indikatoren aus Sedimenten, Gesteinen, aber auch aus Fossilien rekonstruieren. Also es war natürlich deutlich wärmer, weil es ja eben ein Treibhausgas ist. Nicht ganz so schlimm wie Methan, was natürlich auch da ist. Aber CO2 ist eben das hauptklimabestimmende Gas. Insofern hatten wir damals natürlich auch keine Gletscher an den Polen, weder am Südpol noch am Nordpol.
Und Sie haben herausgefunden, dass die Photosyntheseleistung der Pflanzen damals doppelt so hoch war wie heute. Was genau heißt das und wie findet man sowas raus?
Nun, das ist so, dass unser Proxy, sind quasi die Sauerstoffisotopen, ist eine Anomalie, die entsteht über sehr komplexe photochemische Prozesse in der Atmosphäre und die wird eben von den Dinosauriern veratmet und aufgezeichnet. Und diese Anomalie ist einmal linear korreliert mit dem CO2-Gehalt. Es zieht quasi in die eine Richtung, aber in die andere Richtung zieht quasi die Photosyntheseaktivität der Pflanzen, aller Pflanzen an Land und an Meer. Warum? Pflanzen sind ja dafür bekannt, dass sie unseren Sauerstoff in die Atmosphäre bringen. Sonst würden wir gar nicht diesen Sauerstoff atmen können. Quasi diese Photosynthese zieht aber in die andere Richtung dieses Isotopensignals, was wir sozusagen messen. Das heißt, es verdünnt unseren CO2-Effekt. Das heißt, wir können, wenn wir mit anderen Indikatoren, und die gibt es, auch CO2 rekonstruieren können, quasi das einsetzen und dann berechnen, wie viel Photosynthese Pflanzen generell im Ozean an Land betrieben haben. Das kann man heute auch machen. Es gab gerade eine Studie kürzlich, die haben das mit Satelliten gemessen. Man kann das heute mit Satelliten messen und man hat auch festgestellt, in den letzten 20 Jahren, aufgrund mutmaßlich eben des erhöhten CO2-Gehalts, weil das so ein bisschen wie eine Art Dünger funktioniert, sind Landpflanzen stärker photosynthetisch aktiv. Das heißt, die Landpflanzen haben sich weiter ausgedehnt. Im Meer allerdings ist es so warm geworden, dass dort die Photosyntheseleistung der Pflanzen, Algen, Phytoplankton zurückgegangen ist. Aber in der Summe ist die Produktion auf dem Planeten in den letzten 20 Jahren gestiegen. Und sowas haben wir quasi damals gesehen, dass es eben nochmal deutlich höher war, was ja auch logisch ist, weil viel mehr CO2 in der Atmosphäre.
Wie können uns diese Daten nun dabei helfen zu verstehen, was passiert, wenn wir den menschgemachten Klimawandel nicht aufhalten?
Sie können verstehen, helfen, wie Leben damals funktioniert hat. Leben ist natürlich möglich, logischerweise. Sonst hätte es die Dinosaurier und andere Tiere und Pflanzen natürlich nicht gegeben. Tiere können sich anpassen, Pflanzen können sich anpassen.
Menschen
auch.
Problem
heute, Menschen auch. Wir werden nicht aussterben. A, gibt es zu viele davon. Wir haben technische Hilfsmittel, wir können uns anpassen. Aber das Problem ist, dass wir natürlich an der die Rate, mit der wir CO2 in die Atmosphäre blasen, die ist bisher einzigartig. Dass die Geschwindigkeit, mit der CO2-Gehalt steigt, ist so schnell, dass sich eben viele Tiere und Pflanzen nicht anpassen können und auch leider manche Menschen nicht, weil der Meeresspiegel entsprechend steigen wird, weil Gletscher abschmelzen und natürlich dann einfach Landmassen unter dem Meer wieder verschwinden. Das war in der Vergangenheit auch so. Das heißt, der Planet wird weiter existieren, aber es wird extremes Wetter geben, es wird entsprechende ökonomische Folgen, ökologische Folgen geben und das können wir natürlich dann versuchen, mit Klimamodellen besser vorherzusagen und wenn wir dann eben die erdgeschichtliche Vergangenheit besser verstehen und dort die Modelle das reproduzieren können, was wir aus diesen empirischen Daten rekonstruieren, dann haben wir hoffentlich Modelle, mit denen wir besser vorhersagen können, was in der Zukunft passiert.
Dinosauriern auf den Zahn gefühlt hat der Paläontologe Professor Dr. Thomas Düttgen von der Uni Mainz. Herr Düttgen, Ihnen herzlichen Dank und ein schönes Wochenende wünsche ich.
Ja, danke, ebenso.